Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Wir haben ihn wieder gekriegt. Er ist wieder im Podcast dabei. Ich habe heute Duell Forma wieder bei mir. Wie geht's dir?
Grüß dich, Moncella. Beste Grüße an die gesamte Mauerstraße. Mir geht's super und vielen Dank für die zweite Einladung zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Ich freue mich sehr.
Ja, sehr, sehr cool. Wir haben auch einiges an ziemlich coolen Themen dabei. Ich werde dich einfach wie beim ersten Podcast wahrscheinlich am besten immer L nennen, oder? Weil sonst...
Auf jeden Fall. Der Name ist in Zukunft.
Sehr cool, sehr cool. Wir haben einige interessante Fragen für dich dabei. Und zwar reden wir einmal darüber, warum man sich eigentlich auch freuen sollte, wenn Kurse fallen, obwohl man investiert ist. Dann hast du zwei Wirtschaftszweige rausgesucht, die, glaube ich, sehr, sehr interessant werden. Und in die man und legst ein bisschen nahe, warum man da investieren sollte oder am besten noch investiert sein sollte bereits. Und dann gucken wir einfach mal, alles muss, nichts kann. Wir haben viele Fragen dabei. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir haben uns jetzt mal die zwei vorgenommen. Wenn da noch eine dritte, eine vierte geht, hauen wir die noch hinterher. Aber die zwei haben sich jetzt erstmal so cool angehört, dass wir uns nicht so viel vornehmen wollen in der Stunde, die wir gemeinsam haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das ein bisschen interessant ist für die Zuhörer und dass wir so ein bisschen drüber philosophieren.
Sehr, sehr cool. Du, dann L, lass uns einfach mal direkt loslegen mit der ersten Frage. Und zwar, wie sieht es denn aus? Warum sollte man sich freuen, wenn Kurse fallen, obwohl man investiert ist? Also obwohl man jetzt nicht wenn man jetzt einen Shortcut hat und eine kurze Hosen anhat, ja, dann ist klar. Aber warum sollte man sich auch so über fallende Kurse freuen?
Also die Aussage hört sich ein bisschen verrückt an und auch ein bisschen kurios und ein bisschen dumm vielleicht. Aber bei mir ist es so, dass ich mich teilweise manchmal doch darüber freue, über fallende Kurse von Unternehmen, die ich bereits in meinem Portfolio habe. Und ich versuche das mal so aus meiner Sichtweise darzustellen, warum das vielleicht gar nicht so negativ ist. Und zwar würde ich ein bisschen ausholen. Jeder oder besser gesagt fast jeder, der an der Börse unterwegs ist, investiert er sein Geld so mehr oder weniger in Aktien. Teilweise auch mal in ein paar gottlose, gehebelte Ausschauer. Aber ich denke, jeder von uns hat ziemlich Aktien in seinem Portfolio. Ne? Mhm. Und bevor man sich für den Kauf einer Aktie von Unternehmen XY entscheidet, analysiert man natürlich das Unternehmen oder die Aktie für sich selber. Ne? Dann schaut man sich so ein bisschen das Geschäftsmodell an, den Bereich, in dem das Unternehmen unterwegs ist, die verschiedenen Kennzahlen, KGV, Umsatzwachstum, eventuell eine Dividendenrendite für jemanden, der so auf Dividenden scharf ist, dann vielleicht die Quartalszahlen, die Zukunftsaussichten, die Einschätzung vom Management und so weiter. Also das ganze Prozedere. Ne? Und wenn man dann selber für sich zu einer positiven Einschätzung in Bezug auf die Aktie kommt, meinetwegen zukünftig stark steigender Umsatz oder Gewinn oder fundamentale Unterbewertung, hohe, solide Dividendenrendite, dann hat man ja sozusagen einen Grund für den Kauf einer Aktie, also auf Englisch Investment Case. Ne? Also man analysiert eine Aktie und sagt, jo, aus dem Grund kaufe ich diese. Also wie gesagt, man hat einen Investment Case. Nun kennt das wahrscheinlich jeder von uns, dass man manchmal eine Aktie kauft und der Kurs fällt, warum auch immer, kurz danach, nach dem Kauf. Also ich glaube, das hat jeder schon.
Klassiker.
Absoluter Klassiker, ne? Richtig gut, ne? Gestern gekauft, heute 3% Minus im Kurs. Also ich habe das auch schon so oft gehabt. Wahnsinn, ne? Dann kommt man natürlich meinen, dass das sehr ärgerlich ist. Man kauft, kurz Zeit später ist man dann gleich in der Verlustzone, sitzt auf Verlusten. Dann muss man sich aber vor Augen führen, dass man ja einen Grund hatte, um diese gewisse Aktie vom Unternehmen XY zu kaufen. Mhm. Und wenn dieser Grund dann immer noch besteht, also der Investment Case immer noch vorhanden ist, immer noch passt, kann man sich aus meiner Sicht eigentlich doch darüber freuen, weil man die Aktie jetzt noch mal günstiger bekommen hat. Also man hat eine Aktie eingeschätzt, hat diese für kaufenswert gehalten, ne, hat sie dann gekauft. Und jetzt bekommt man diese Aktie noch mal günstiger. Man hat einen Grund gehabt und der Grund besteht immer noch. Also solange der Investment Case immer noch besteht und sich daran nichts ändert, kann man sich, wie gesagt, eigentlich darüber freuen, weil man dieses gute Unternehmen jetzt noch mal für wesentlich weniger Geld für niedrigen Kurs noch mal kaufen. Ich habe da mal eine Aktie mitgebracht als Beispiel. Wie gesagt,
keine Anlage. Ich finde Ich finde das gerade ziemlich cool. So habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Aber im Endeffekt hast du ja vollkommen recht, weil du hast ja, du machst, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sich der Hörer, die Hörerin, bevor sie eine Aktie kauft, Gedanken macht. Und dann hat sie auch ein Preisziel. Und das Preisziel ist ja wahrscheinlich höher als das, als der Kaufpreis, ne? Weil sonst würde man die Aktie ja nicht kaufen. Und das heißt, wenn dieser Kaufpreis dann einfach, also wenn er danach fällt, kann man eigentlich nur noch günstiger nachkaufen. Weil man, also wenn man weiter an seiner Theorie, an seiner These festhalten will, dass der Preis ja steigt, und das hat man ja so beschlossen oder ist zu dem Entschluss gekommen, das sind fallende Kurse, jetzt mal ganz salopp formuliert die These, fallende Kurse sind einfach bessere Einkaufskurse.
Absolut, also sehe ich genauso, ne? Solange sich der Investment Case immer noch hält und noch bestätigt ist. Ne,
genau, das ist natürlich die Prämisse, ja, genau. Klar.
Genau. Ah, okay. Also, jetzt eine News kommt, die das Ganze über den Haufen wirft, ne, ja, und okay, dann ist es durch ärgerlich, dann kaufe ich wahrscheinlich dann nicht mal nach. Ne?
Ja, genau. wenn halt irgendwie was Strukturelles irgendwie jetzt kommt, genau, ja. wo sich dann auch damals diese These, die man gebildet hat, warum man jetzt die Aktie kaufen will, das hat sich ja strukturell verändert. Dann natürlich nicht, aber ansonsten. Und du hast eine Aktie mitgebracht, das Beispiel, oder wie?
Genau, ich habe jetzt eine Aktie, na, man liest da natürlich ab und zu mal im täglichen Faden, was da so für Aktien diskutiert werden. Ne, und wie gesagt, ist jetzt meine subjektive Meinung, ne, keine Anlageempfehlung. Ich würde mal auf die Aktie von Sixt eingehen.
Ne, okay, Grüße okay. Raus
an alle, die die Aktie halten oder vielleicht kaufen möchten. Also okay. keine Werbung dafür. Und wie gesagt, ist auch nur meine Meinung, ne, ohne Anspruch auf darauf, dass ich jetzt recht habe.
Okay.
Aber wenn man sich Sixt mal so anguckt, die haben bei den letzten Quartalzahlen, glaube ich, das beste zweite Quartal der Unternehmensgeschichte veröffentlicht. Ich glaube, ca. 24% Umsatzwachstum, EBIT plus 15%. Der Vorstand hatte seine Jahresprognose mit starkem Umsatzwachstum nochmal bestätigt. Haben irgendwie ein KGV von 13, Dividendenrendite so um die 6%. Und da kann man ja halt mal so für sich selber einschätzen, dass diese Aktie eigentlich relativ kaufenswert ist, sodass die fundamentalen Sachen positiv ausfallen, also für sich selbst. Ne? Und was hat die Aktie gemacht nach den Quartalzahlen? Ist erstmal gefallen. Also ist natürlich, man hat gute Zahlen veröffentlicht, so die zukünftige Einschätzung vom Management war jetzt auch alles andere als negativ, eigentlich sogar ziemlich positiv, würde ich sagen, und der Kurs fällt. Ich würde fast sagen, ne, dass weil der Kurs halt relativ gut gelaufen ist in der letzten Zeit, sind da halt ein paar Gewinnmitnahmen gewesen und wenn der Kurs ein Stückchen fällt, dann werden halt andere Leute, die in der Gewinnzone sind, gleich so ein bisschen nervös, weil sagen, pass auf, ich habe hier genug Gewinn gemacht. Ich sehe jetzt einfach meine Gewinne. Und das machen natürlich halt relativ viele. Ne? Und daraus ist dann so ein kleines negatives Momentum entsprungen, würde ich fast mal sagen. Ne? Also
okay, interessant.
Jetzt beobachte. Aber so, wenn der Kurs, wo ich von 80 auf jetzt 60 gefallen ist,
ja.
Und ich komme zu der Einschätzung, dass mein Investment Case so mit starkem Umsatzwachstum, hoher nachhaltiger Dividendenrendite, KGV, auch zukünftig immer noch so ist wie beim Kurs von 80 Euro. Also dann freue ich mich persönlich, kleiner Spoiler, Disclaimer, ich habe natürlich auch Sixt im Depot, ne? Von daher bin ich auch etwas subjektiv unterwegs da. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich das Unternehmen dann so 20-25% günstiger bekomme, mein Investment Case, also Grund meine Investitionsentscheidung, ne, steht immer noch, dann kaufe ich nochmal nach.
Das macht Sinn, klar, natürlich.
Genau.
Ist die Aktie wird auch sehr gut bei uns behandelt aktuell. Ich glaube, die Dizem ist da auch ziemlich viel hinterher, kann das sein?
Genau, Grüße gehen raus. Ich habe ihn öfter mal zu der Aktie schreiben gesehen. Ne?
Ja.
Wie gesagt, sehr cool. Ich habe auch extra diese Aktie rausgesucht, weil ich natürlich gelesen habe, dass die sehr häufig da benannt wurde.
Ja. Das ist ein cooles Beispiel tatsächlich auch, ja, weil das passt halt auch sehr gut, die Zahlen. Werden quasi immer besser gefühlt und die Aktie wird immer billiger.
Ja, also wie gesagt, dann freue ich mich ja eigentlich, dass ich die Aktie viel billiger bekomme.
Ja, stimmt.
Und das Gute ist natürlich auch, ich habe ja eine Dividende, die wirklich sehr solide ist und dennoch ziemlich hoch mit um die 6%, jetzt sogar glaube ich ein bisschen über 6%.
Ah, das ist auch immer stark, ja.
Also meine subjektive Einschätzung, die sind ja eigentlich in einem ziemlich guten Bereich unterwegs. Mobilität.
Ja, klar, ich glaube, die machen ja auch ziemlich viel, ne? Also, wenn ich mir jetzt das mal angucke, es ist ja nicht nur diese Autovermietung, glaube ich. Ich glaube, es gibt auch diese Sixt Share App, oder?
Sowas gibt es auch. Ne? Also, sie sind ja doch relativ vielfältig oder vielseitig unterwegs. Und ich glaube, sie sind sogar Marktführer in den USA.
Weiß ich nicht, okay.
Wenn ich das nicht gelesen habe. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches behaupten, ne? Aber wie gesagt, ich bin zu meiner Einschätzung gekommen, dass die wirklich ziemlich gut aufgestellt sind, auch gegenüber der Konkurrenz. Ja, und gerade bei solchen Sachen hilft es natürlich auch, wenn man so Positionen aufbaut, ne? Also gerade wenn man mit größeren Summen akzeptiert, dass wenn man größere Positionen aufbaut, diese dann halt in Branchen kauft. Ne? Dass wenn es runtergeht, dann hat man halt nochmal die nächste Branche. Also meinetwegen, ich habe jetzt 10.000 Euro, die ich investieren möchte, dann kaufe ich halt einfach für 2.500. Und nochmal für 2.500 und nochmal und dann nochmal. Ja, wenn es natürlich jetzt so ist, dass jetzt die erste Branche kauft und auf einmal meldet das Unternehmen, wie gesagt, nochmal bezahlen oder es gibt eine gute News, die veröffentlicht wird und der Kurs leuchtet mir davon, also nach oben. Ne? Dann sage ich, okay, jetzt wird es vielleicht doch langsam nicht mehr ganz so unterbewertet. Ne? Dann freue ich mich aber trotzdem, dass ich zumindest mit einer Position oder einer Branche dabei bin.
Ja, ja. Ja, klar, du, im Endeffekt, also du. Du schnittest drunter.
Ja, es ist wirklich runtergeschnitten. Ja. Kann man
so sagen. Um ein bisschen Mauerstraßenwert und Lingo auch mit reinzubringen. Interessant, ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist so ein bisschen Hopium für die ganzen Leute, die dann immer sehen, also über, keine Ahnung, bei Palantir war es auch so, da sind ja auch viele bei 19, glaube ich, 18 reingegangen und haben die ganzen auf dem Weg nach unten irgendwie immer noch runtergeschnittet. Und ja, gibt auf jeden Fall Hoffnung, diese These. Gefällt mir. Mal was Positives. Sehr gut.
Ja, genau. Also vielleicht auch zu positiv, ne? Aber so, weil du schon Palantir angesprochen hast, da war es ja genauso. Also ich habe Palantir auch gekauft, das erste Mal, ich glaube, bei 19, 20 Euro oder so. Oder 21. Ja, also eigentlich aus damaliger Sicht viel zu überteuert. Ne? Aber man hat ja, wie gesagt, so eine Investment Case, eine These, warum man investiert. Das war für mich halt auch gleich, als ich das erste Mal gekauft habe und noch nicht in den Verlusten war, das war gleich auf 2030 plus angelegt. Ja? Natürlich sagt man immer schnell so, man kauft kurz eine Aktie und auf einmal wird das zum Langfristinvestment. Das ist schnell schön. Ne? Aber wie gesagt, wenn man hat eine These, wenn die weiterhin passt, dann bleibt man da halt drin. Ne?
Ja, ja. Ja, sehr cool. Finde ich, gefällt mir die These. Sehr, sehr cool. Duell, wollen wir zu den Wirtschaftszweigen kommen? Du hast ein bisschen Recherche für uns betrieben, für die Mauerstraße und hast dich mal intensiver mit zwei Wirtschaftszweigen befasst und planst entweder hier zu investieren oder hast bereits investiert. Leg gerne los.
Ja, und zwar kurzer Background. Ne? War ich in einem Bereich längere Zeit beruflich tätig. Von daher habe ich so sehr viel mitbekommen. Ich sage jetzt nicht welcher, keine Insider-Infos, okay. Ne? Sind sie nicht, keine Sorge. Ne? Aber man hat da wirklich einen sehr guten Einblick darin gehabt. Und ich habe so zwei Wirtschaftszweige für mich rausgepickt, zukünftig. Beim einen bin ich schon drin. Beim ersten würde ich jetzt nach und nach meine Position aufbauen und Unternehmen aus dem Bereich so nach und nach mein Portfolio aufnehmen. Da habe ich den ersten Bereich ausgesucht, ist hier der Wirtschaftszweig der Rüstungsindustrie. Ne, da kann man jetzt schon sagen, moralisch, ja, okay, ne, hat jeder eine andere Meinung zu. Aber wir sind ja an der Börse und Geld. Ne, ja, also, wenn man nicht zu moralisch verwertlich ist, ist ja. Das dann nicht die Idee.
Ja. Ja.
Und da hat ja gerade...
Um dich da vielleicht mal nur ganz kurz einzuwerfen, Mauerstraßenwetten ist tatsächlich... ich mache das immer so ungern, aber das passt gerade wie die Faust aufs Auge. Mauerstraßenwetten ist, ich weiß nicht, ob du die Gründungsgeschichte kennst, aber Mauerstraßenwetten ist tatsächlich dadurch entstanden, dass damals ein Tobi 300 im R-Finanzen-Forum gefragt hat, als irgendwie die Krim annexiert wurde von Russland, ob es irgendeinen Kriegs-ETF gibt, in den er investieren könnte. Und da wurde dann natürlich verpönt da irgendwie sehr angegangen und haben gesagt, wie kann man nur in sowas investieren wollen und so weiter. Und dann hat er sich gedacht, hey, das ist irgendwie scheiße. Es gibt halt nur eher Finanzen, um irgendwie über Finanzen zu diskutieren im deutschsprachigen Raum. Und irgendwie brauchen wir auch sowas, was ein bisschen lockerer ist oder auch was ein bisschen lustiger ist. Und hat sich dann am Beispiel von Wall Street Bets dann Mauerstraßenwetten gegründet. Also Mauerstraßenwetten ist, glaube ich, also wenn die Geschichte noch aktuell ist, ich bin mir auch nicht sicher gerade, aber ist im Endeffekt dadurch entstanden, ja? Also Rüstungsindustrie diskutieren wir hier gerne.
Ja, also nee, kein Problem. Ich habe das ja bei EF-Finanzen ab und zu mitbekommen, da ist immer so erhobener Zeigefinger, ne? Das ist bei Straßenbetten nicht so und deswegen bin ich halt auch hier bei EF-Finanzen. Kann man einfach ganz so sagen. Ja, für Rüstungsindustrie. Gerade der Krieg in der Ukraine hat den Regierungen natürlich weltweit nochmal vor Augen geführt, ne, dass man so das eigene Militär halt nicht weiter unbedingt vernachlässigen sollte. Wenn man jetzt mal sich so USA, Russland, China, die haben ja schon die letzten Jahre, teilweise weit über 10 Jahre, schon mit Wettrüsten begonnen. Ne, also was die Rüstungsindustrie, was das Militär betrifft. Und die Bundesregierung hat ja jetzt hier mit dem Sondervermögen Bundeswehr jetzt auch so einiges in die Wege geleitet, dass man zum Beispiel das eigene Militär oder dass man das eigene Militär halt wieder aufrüsten will mit so einem 100-Milliarden-Paket. Und ich selber würde schätzen, dass dieses 100-Milliarden-Paket noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, weil jedes NATO-Mitglied hat sich vertraglich, also weiß vielleicht oder wissen vielleicht viele, jedes NATO-Mitglied hat sich vertraglich dazu verpflichtet, 2% seines jährlichen Bruttoinlandsproduktes fürs Militär auszugeben.
Mhm.
Ne, und da lag Deutschland 2022, also als der Krieg in der Ukraine schon losging, bei ca. 1,39%. Also auch hier ist noch wirklich eine Menge Luft nach oben. Und auch wenn dieses 100-Milliarden-Paket irgendwann mal aufgebraucht ist, das wurde jetzt, glaube ich, nur so ein bisschen angeknabbert, ist Deutschland halt immer noch als NATO-Mitglied verpflichtet, da weiterhin 2% des Bruttoinlandsproduktes ins Militär zu investieren. Ne?
Mhm.
Und da sieht man auch, dass zukünftig halt wirklich sehr, sehr viel Geld weiterhin in die Rüstungsindustrie fließt. Also natürlich nicht, um ihn an, es dann anzureichen, würde ich jetzt mal sagen, ne, sondern einfach, um sich selber zu schützen.
Ja, ja.
Also hat natürlich auch hier eine andere Meinung, ne, aber so ist es halt
offiziell. Es ist aber ein Punkt, ich glaube jetzt auch aktuell auch was passiert, hat viele da auch ein bisschen zum Umdenken. Davor war ja die Rüstungsindustrie immer sehr böse, also sehr negativ gesehen, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit. Da hat man gesagt, um Gottes Willen, nein, bloß kein Geld in irgendwelche Panzer oder bloß kein Geld in irgendwie einen Aufbau da reinstecken. Und jetzt hat man gemerkt, ey, ist vielleicht doch nicht verkehrt, wenn man sich auch ein bisschen verteidigen kann, wenn es drauf ankommt. Also ich glaube, die öffentliche Meinung zur Rüstungsindustrie hat sich in den letzten 2 Jahren sehr stark geändert.
Das glaube ich auch. Ich glaube sogar, die Grünen waren halt erst mal so Kriegsgegner oder so, ne?
Ja.
Gegner der Rüstungsindustrie und jetzt sagen, jo, ein Panzer nach anderen.
Ja, ja, ich erinnere mich auch noch an die Wahlplakate davor. Da war es doch irgendwie kein Rüstungsexport in Kriegsgebiete oder ja, immer, das waren doch die aktuellen Plakate und dann irgendwann hat sich das, ja, hat sich geändert, ne? Weil sich halt auch ein paar Gegebenheiten wahrscheinlich geändert haben. Also.
Ja, genau.
Ja.
Wie gesagt, man hat es ja jahrelang so ein bisschen, man die Armee so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ne? Da hat man gesehen, dass da vielleicht doch der ein oder andere steuerliche Euro auch reinfließen soll, reinvestiert. Weil man muss ja halt auch sehen, wenn man sich so die Rüstungsindustrie in Deutschland, also die Standorte der Armee anschaut, ne? Dann drumherum entstehen ja halt auch eine Menge Industriezweige, diese Zuliefererindustrie, ne? Da sind, keine Ahnung, Gastronomie drumherum und solche Kasernen, ne, und die anderen Bereiche noch. Ne, die, also diese so ein ganzes, so eine ganze Kommune profitiert ja halt auch. Ne? Und die Soldaten, die dann halt da sind, die geben natürlich ihr Geld dann auch da aus. Die gehen halt da einkaufen, gehen da essen und weiß der Geil. Ne?
Ja.
Also, das fließt ja auch wieder zurück in den normalen Wirtschaftskreislauf, also normalen Land.
Ja, und hast du da ein paar Aktien dabei oder?
Ich will nicht unterbrechen. Ja, klar, ich habe ein paar Aktien dabei. Natürlich.
Wo WKN?
WKN habe ich jetzt nicht.
Nein, das war ein Witz.
Aber ich glaube, die kennt jeder. Ne? Da ist jetzt nichts abgespacedes.
Okay.
Ja, so jetzt hast du schon gerade gesagt, welche Unternehmen, welche Aktien davon profitieren könnten. Wenn ich jetzt mal so in die USA schaue, da sieht man, dass dort 2022 877 Milliarden Dollar nur für das Militär ausgegeben worden ist. So, bei den USA ist es so, da gibt es noch so eine schwarzen Töpfe oder so, die auch noch sehr groß sind und also wo niemand weiß, wo das Geld direkt hinfließt. Ne, von diesen schwarzen Töpfen, so nenne ich sie jetzt mal, ist wahrscheinlich auch eine Menge Geld nochmal etliche Milliarden Richtung Militär gewandert. So, und da sind dann halt so die heimische Rüstungsindustrie wie Lockheed Martin, die diese Kampfjets herstellen, ne? General Dynamics. Und in Deutschland ist es zum Beispiel Unternehmen wie Rheinmetall. Denke ich mal, erzähle ich nichts Neues, kennt jeder.
Ja.
Ja, das heißt für mich, wenn ich auf Unternehmen setzen möchte, die in Zukunft quasi mit fast 100%iger Sicherheit, und da lege ich mich ja ein bisschen weit aus dem Fenster, weiterhin Umsatz- und Gewinnsteigerung erzielen, dann kaufe ich halt sowas wie Rheinmetall, Lockheed Martin, General Dynamics und so weiter. Die werden zurzeit, glaube ich, mit KGVs um die 20, teilweise unter 20, was dafür in Ordnung ist. Ne? Dazu noch eine solide Dividendenrendite mit 2% bis über 3, die natürlich auch ein gewisses Steigerungspotenzial hat. Wie gesagt, auch zukünftig wird nochmal wesentlich mehr Richtung, wesentlich mehr Geld Richtung Rüstungsindustrie fließen. Ja, dann ist ja natürlich so, also wie sowas abläuft, mal so ganz grob dargestellt, ne? Ist ja so, dass die Regierung in Deutschland mit der Einschätzung der militärischen Führung hierzulande halt Waffensysteme, Panzer, militärisches Material und so weiter für die Bundeswehr kauft. Das wird dann vielleicht beispielsweise bei General Dynamics oder Rheinmetall bestellt. Und dann wird zum Beispiel so ein Auftrag in Höhe von ca. 1 Milliarde an Rheinmetall für Schützenpanzer gegeben. Da gab es so eine Nachricht im Mai dieses Jahres. Davon bekommt Rheinmetall noch einen Batzen, ich glaube fast 50% ab.
Okay, wow.
Ich glaube, das waren irgendwie 400 bis 500 Millionen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Dann ist es natürlich nicht so, dass dieses militärische Gerät, diese Waffensysteme dann geliefert werden. Rheinmetall bekommt einmal das Geld dafür und das war's dann. Mit dieser Auslieferung dieses militärischen Gerätes, ne, werden dann halt noch Rahmenverträge über Instandsetzung und Wartung abgeschlossen. Was wiederum bedeutet, dass man sich auch zukünftige Einnahmen diesen Wege halt mitsichert. Ne? Das heißt, teilweise ist es halt so, dass Rheinmetall nur dieses Gerät auch instand setzen darf. Noch. Und auch nur diese Bauteile, Ersatzteile und so weiter halt herstellt und liefert. Ne? Da verpflichtet sich dann die Bundeswehr zum Beispiel auch nur bei Rheinmetall das zu stellen. Manchmal gibt es auch keine anderen Zulieferer. Ne? Also wie gesagt, da ist nochmal ein riesiger Rattenschwanz, der nochmal zusätzlich was an Einnahmen bringt. Also das ist jetzt einmal so der einfache Ablauf, wie sowas abläuft. Ne?
Und es ist ja auch wahrscheinlich ziemlich, also jetzt mal ohne, also ich bin ja kompletter in Industrie Outsider davon und kenne mich damit gar nicht aus. Aber wenn in Deutschland irgendwelche Aufträge da von der Regierung vergeben werden, ist doch Rheinmetall die erste Anlaufstelle wahrscheinlich. Und das behaupte ich jetzt mal als kompletter ahnungsloser.
Ja, also Rheinmetall und General Dynamics, alles was so für die normale Truppe, fürs Heer ist sehr oft Rheinmetall und General Dynamics. Mit bei. Ne? Also okay. Die stellen natürlich auch Munition her und wer weiß, wie teuer so eine Spezialmunition ist, ne? Ey, da wackelst du mit den Ohren. Ne?
Okay, aber
auf einen Schuss kostet da, ne? Da gehen, was ich für 1000 Euro manchmal schießen. Ne?
Wow, okay.
Also
okay,
das ist wirklich so. Bei so Spezialmunition, so Lenkflugkörper und sowas, ne? Die kosten richtig Asche.
Puh, das ist der Wahnsinn. Da erinnere ich mich jetzt an den. Ja, sorry?
Ja, nee, alles gut, weiter. Kannst weiter.
Nee, ich glaube, ich habe gerade über dich drüber gesprochen. Du hast was Wichtiges gesagt.
Ich weiß gar nicht. Und von diesen Spezialmunitionen, ne, hat ja jedes Kriegsgerät, jeder Panzer hat ja so diese Spezialmunition. Teilweise gibt es auch so Lenkflugkörper und sowas. Ne? Also, wie gesagt, die kosten halt richtig Geld. Ne? Ja, und davon wird auch nicht nur eine bestellt, sondern hunderte, teilweise tausend.
Ja. Das erinnert mich gerade an den Film War Dogs. Ich weiß nicht, ob du den kennst mit Jonah Hill.
Ja, kenn ich. Richtig, ja. Richtig witzig, der Film.
Ein richtig guter Film auch, richtig cooler Film, auch was lustig, aber auch ein sehr ernstes Thema. Und da ist ja auch so da in der Szene, wo sie dann irgendwie so anfangen, sagen so, ja, du siehst da irgendwie einen Typen in Militäruniform mit irgendeiner Waffe da rumlaufen in der Wüste, aber ich sehe Helme, ich sehe Munition, ich sehe die Schuhe und zack, dann listet irgendwie so alles auf, wie viel so eine Ausrüstung kostet. Und das war für mich das erste Mal, dass ich wirklich in dem Film drin saß und mir gedacht habe, wow, da ist ja echt viel Geld dahinter. Das ist ja nicht einfach mal so, keine Ahnung, Amazon Basics irgendwie eine Hose oder sowas, sondern das macht ja auch Sinn, das muss ja auch qualitativ sehr hochwertig sein und da geht es um Leben und Tod. Also,
genau. Und es ist auch so, die Soldaten, wenn die im Einsatz gehen, die kaufen sich ja selber privat auch nochmal diese Ausrüstung, die das Militär nicht stellt. Das kaufen sie auch nochmal, weil die wollen etwas extrem Passgenaues haben, dann passt da hin so ein Halter nicht, das würden sie gerne anders haben und. Weil die müssen ja damit starten. Ne? Also wer sowas schon mal angehabt hatte, ne, das sind ein paar Kilo. Ne? Und da ist Komfort, das A und O.
Ah, interessant. Okay.
Also da ist auch wieder so ein weiterer Rattenschwanz, der mit drankommt, wo sich halt die Soldaten selber noch
Ah, okay, interessant.
Aber wie du schon sagst, ne, so eine Militäruniform, wer da jetzt mal so unternehmerisch raufblickt, ne, der sieht dann Helm wirklich so zu viel Geld, ne, und das und so weiter. Wie gesagt, die Rüstung an sich, ne, ne, ja,
da kommt das ist verrückt, Geld, ja, was da rumkommt.
Da kommt eine Menge Geld da rum.
Ja. Aber gut, ich meine, ganz ehrlich, du willst dann auch nicht als Soldat, willst du auch nicht irgendwie einen billigen Helm oder irgend sowas qualitativ Minderwertiges haben, was dann irgendwie kaputt geht und am Ende irgendwie kostet dich das dein Leben, nur weil die da irgendwie 50 Cent gespart haben oder so am Helm. Also,
Ja, genau.
Also, verständlich irgendwo auch, ne, weil, weiß nicht, wenn ich mein Leben riskieren würde, dann würde ich gern einen guten Helm haben.
Auf jeden Fall. Ja. Lieber vorsorgen als nachsorgen.
Ja, genau. Genau.
Aber ich glaube, so ein Kopf der letztlich auch nicht im letzten. Schwierig.
Ja, das ist halt, ne, das, wenn da irgendwas ist halt, ne, dann kriegst du, ja, schwer einen neuen.
Genau, also was irgendwann auch mal zukünftig interessant wird, also mit Blick auf nächsten 10, 20, vielleicht auch 30 Jahre oder so, da wird halt mehr so ein Krieg über Drogen geführt, ne, da sitzt dann irgendwie so ein Kleiner, der eigentlich so hier, ich weiß jetzt gar nicht, wie das alles heißt hier. So
eine Call of Duty gezockt hat.
Call of Duty, genau, ich hab's gerade vergessen. Danke. Call of Duty gezockt hat, der zockt dann mit so einer Drohne, weißt du? Und das ist dann wie so ein Spiel halt, ne, sozusagen. Mm. Da riskiert du dann kein Mensch mehr sein Leben, sondern da wird nur so die Drohne riskiert. Ne?
Ja, ja.
Ich meine, das ist noch Zukunftsmusik, aber da wird das halt irgendwann mal hin.
Mm. Ja, du, klar. Ich meine, das Feld ändert sich ja immer mehr. Ne? Also irgendwie vor ein paar Jahren war das noch viel mehr so infanteriemäßig und so, ne, so irgendwie, genau, keine Ahnung, da ist einer oder so, oder vor mehreren hundert Jahren und ich gehe jetzt mit meinem Schwert hin und versuche den irgendwie so, ja, und dann wird das Ganze immer ein bisschen weitergespinnt und irgendwann macht es halt keinen Sinn, dass du da irgendwelche Menschen kämpfen lässt auf dem Feld, sondern du kämpfst halt mit irgendwelchen Drohnen oder irgendwie so abgespaceden Zeugs. Hoffentlich auch im Weltraum, dann geht wenig kaputt, ja, aber mal gucken. Zukunftsmusik, ja.
Ja, auf jeden Fall. Lockheed Martin ist da, glaube ich, dran bei Forschung. Dass die, oder die machen das sogar schon, dass die unbemannte Drohnen halt, also größere, ne, losschicken und damit gewisse militärische Ziele angreifen. Ne. Teilweise auch einfach mal Kampfjets herstellen, die dann halt von jemandem geflogen werden, der so ein paar Kilometer, ein paar hundert Kilometer weit weg ist, vielleicht auch ein paar tausend Kilometer. Ne, das geht ja dann irgendwie mit diesen ganzen Satelliten. Ne, das ist ja auch so ein kleiner Hype, der entsteht, die ganzen Satelliten, dass das vernetzt wird. Ne? Damit geht sowas ja sehr gut. Da kannst du in New York sitzen und über, keine Ahnung, Afghanistan oder über Afrika.
Ja. Ja, bekommt der Begriff Homeoffice eine ganz andere Wendung. Boah, es tut mir so leid, dass ich hier immer diese schwarzen Humor-Dinger reinbringe, aber es ist ein sehr ernstes.
Diese Homeform.
Ja? Heißt das so?
Ich weiß es nicht, das ist mir jetzt gerade ein.
Nee, soll das hier immer so diese schwarzen Humor-Dinger reinbringen, aber irgendwie ist es natürlich ein ernstes Thema, aber wir sind halt im Kapitalmarktforum, ne? Also wir befassen uns jetzt halt nicht mit den ethischen Sachen. Ich sehe schon kommen, wenn der Podcast rauskommt, bekomme ich eine böse Nachricht von El Grappadura, was mich hier einfällt. Aber wir sind ein Kapitalmarktforum und wir besprechen die Investmentseite von diesen Sachen. Und das ist halt einfach ein Markt, der rasant wächst. Der teilweise auch rasant wachsen muss anscheinend. Und der hat natürlich auch einen Zukunftsmarkt und da gibt es auch Innovationen und das ist halt etwas davon.
Genau, das ist ja so ähnlich wie im Kalten Krieg, so gegenseitige Abschreckung. Ne? Beide rüsten auf, aber keiner hofft, dass er wirklich so sein Militär so wirklich
bewegen kann. Ja. Ne? Ja. Sorry, mein Hund das ist der Wahnsinn. Mein Hund hat sich gerade hochgestellt und die Tür zum Arbeitszimmer aufgemacht und ist jetzt hier rein, weil er Angst hat wegen dem Gewitter draußen. sorry, erzähl weiter. Aber wenn du bellen hörst, dann weißt du Bescheid, woran es liegt. Ich bin's nicht.
Ja, weiß nicht. Beim Thema Rüstungsindustrie, wer habe ich jetzt weiter nichts mitgebracht? Ja, also ich denke mal so, diese drei Unternehmen, da bin ich noch nicht investiert, weil ich denke, dass die teilweise auch etwas gut gelaufen sind. Aber ich werde natürlich jetzt in den nächsten Monaten da auch Positionen aufbauen, auch wenn die großtechnisch halt nicht mehr zukommen. Ne? Da sind so Rheinmetall, Lockheed Martin, General Dynamics vielleicht oder so, dass meine Sachen aufstocken werden oder zum ersten Mal kaufen. Ja, weil wie gesagt.
Okay, wollen wir weiter? Also, was waren jetzt die drei? Also, drei waren es: Lockheed Martin.
Lockheed Martin, Rheinmetall und so General Dynamics.
General Dynamics. Ich nehme das mal auf, weil ich mache das mal in die Gliederung mit rein. Mhm. Irgendwie so, warum Rüstungsindustrie ein freier Geldfehler ist. Ich nenne es mal. Du weißt, du kennst ja, ja unsere Sprache. Ja, ich meine, dir muss ich es nicht sagen. Und dann irgendwie die nächstes Kapitel, wo WKN, dann schreibe ich dann General Dynamics hin, Lockheed Martin und Rheinmetall. Hast du auch auch dazu gesprochen. Ne? Dann nehmen wir das rein. Dann für die Leute, die komplett faul sind und gar nicht den ganzen Podcast anhören, sondern sich nur irgendwie Kopium holen wollen, die können dann direkt hinspringen. Und wir sprechen über die Pharmaindustrie, oder? Da hast du ja auch was dabei.
Wir sprechen über die Pharmaindustrie, das nicht so moralisch bedenkliche, der nicht so moralisch bedenkliche Wirtschaftszweig. Nee, jetzt mal, ohne Witz ist es wirklich so. Ne? Auch da hat jeder so seine eigene Meinung. Weil man kennt ja wahrscheinlich auch so die Verstrickung, ne? Pharmaindustrie, Politik und so weiter. Da gibt es ja sehr, sehr viel Lobbyismus. Kann man natürlich hinterfragen. Alles
klar.
Aber ich würde das mal so von der demografischen Seite so beleuchten. Ne? Also die demografische Entwicklung in der Welt, wenn man sich diese anschaut, dann erkennt man, dass die Weltbevölkerung, sage ich jetzt auch nichts Neues, ne? Immer weiter wächst. Und dass auch zukünftig nächsten Jahre, Jahrzehnte auch mal so weiterhin sich so entwickelt. Ich glaube, Afrika wächst, glaube ich, täglich, das habe ich mal gelesen, um 1 Million Einwohner. Also jeden Tag.
Täglich, wow. Täglich.
Ich weiß, diese Studie ist schon ein paar Jahre alt, aber ich habe das mal gelesen und da habe ich gedacht, Mann, das ist eine ganze Menge. Ne?
Und das ist nicht wenig, ja. Du, es gibt da ja auch nicht umsonst so viele ETFs, die sich mit Aging befassen, irgendwie so. Die heißen auch irgendwie so. Die suchen nach genau das. Die suchen nach Unternehmen, die sich in dem Sektor tummeln und versuchen die halt zu bündeln irgendwie. Also das ist ein sehr interessanter Markt.
Genau, also
braucht man nicht reden.
Also gerade die Chinesen sind ja da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Die haben ja halb Afrika da mit irgendwelchen Verträgen ausgestattet. Ne? Also die bauen ja halt da in Afrika die Infrastruktur aus und bekommen dafür natürlich relativ günstig hier die Rohstoffe. Ne? Afrika hat viele seltene Erden, die brauchst du ja auch überall heutzutage. Ne? Und ja, da haben sie sich schon sehr früh sehr große Anteile gesichert und auch diese Wirtschaftsbeziehung extrem ausgebaut. Aber machen wir weiter. Mit steigender Zahl der Menschen weltweit, ne? So gerade in Asien und Afrika, wie gesagt, ne? Wollen und brauchen vor allen Dingen auch die Menschen halt immer besseren, größeren Zugang an Medikamenten. Weil gerade mit weiter steigendem Wohlstand, darauf läuft es ja auch weltweit hinaus, wenn man sich mal so die letzten Jahrzehnte anschaut, ne? Ist es halt auch so, dass die Menschen immer älter werden und mit dem Alter kommen natürlich dann auch leider Gottes die Krankheiten dazu. Ne?
Ja.
Und von dieser Entwicklung profitieren natürlich auch Unternehmen im Pharmabereich. So absolut, würde ich jetzt mal fast behaupten. Mehr Menschen, mehr Konsumenten von Medikamenten, Arzneimitteln.
Ja.
Und gerade in Afrika ist es so auch teilweise viel in Asien, die haben halt noch nicht so den Zugang. Aber das wird sich halt auch später dementsprechend einrichten lassen, dass da halt auch nicht jeder, aber doch wesentlich mehr Menschen einen besseren Zugang zu Arzneimitteln, Medikamenten. Wenn man sich jetzt mal so die Arzneimittelausgaben weltweit anschaut, ne, dann hat man 2006 ca. 658 Milliarden an US-Dollar ausgegeben. Ne, also die Ausgaben für Arzneimittel weltweit. In 2018, also so 12 Jahre später, hat man diese Ausgaben bereits schon verdoppelt. Ne, auf so knapp 1.300 Milliarden. Und 2022 war man laut Schätzung bereits bei 1.430. Also man sieht auch über die Jahre, es wird immer mehr. Ne? Also der Markt steigt weiterhin mit steigender Weltbevölkerung. Ne?
Ja, klar. Ich meine, mehr Menschen, ne? Mehr Menschen, ältere Menschen, das spielt alles, das spielt da alles rein in, für die Pharmaindustrie, klar.
Ja, genau. Ja. Und wenn man sich jetzt mal so ein Unternehmen anschaut, ne? Ja, kennt jeder, Johnson & Johnson, Pfizer, Roche, also Roche heißen die, glaube ich, Appby, Amgen und so weiter. Ich habe mir da zwei Favoriten rausgepickt. Das ist einmal AppBuy, also AppBee und Amgen. Ne, also die zahlen für mich groß, richtig gute Dividenden. Da bin ich auch schon relativ früh drin. Die haben auch wieder Quartalszahlen vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht. Und daraufhin ist der Kurs auch dementsprechend gut angestiegen. Die haben zwar nur ein leichtes Umsatzwachstum prozentual gesehen. Ich glaube so bei 2, 3, 4%. Aber wenn man sieht, dass diese Unternehmen schon wirklich sehr groß sind, das ist halt so ein geringes Umsatzwachstum prozentual gesehen geldtechnisch, ne, also an der absoluten Menge gesehen, auch schon eine gute Entwicklung halt, ne?
Und ja. Wie heißen die Unternehmen nochmal? Kannst du mir die nochmal, die hab ich ja noch gar nicht gehört.
AdFi, also AdFi und dann Engine Angel.
Okay.
Ne, da muss man,
interessant.
Da muss man auch schauen, ich glaube hier, Engine war auch für 2023 auf der Liste einige Hedgefonds, weil ich habe, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, okay, dass ich wirklich sehr, sehr viel lese. Ne? Und da hast du so viele Quellen, du weißt nicht mehr, von wann die Quelle ist oder von wo die Quelle ist, aber du weißt halt, du hast diese Info halt, ne?
Ja, ja.
Von daher kann natürlich aber jeder selber mal nach googeln. Und ich weiß nicht, ob ihr das mit Novo Nordisk mitbekommen habt. Novo Nordisk ist eigentlich sehr defensiver Wert, ne, in dem Bereich, aber nach den Quartalzahlen sind die auch wirklich, ich glaube, sogar zweistellig im Kurs gestiegen. Ja, also da selbst die konservativen, defensiven Unternehmen, ne, bieten immer noch gutes Kurssteigerungspotenzial, ne? Neben der Dividende. Und das wird halt so in Zukunft halt nicht abschwächen, sich nicht abschwächen, sondern wie gesagt, halt mit steigender Weltbevölkerung auch dementsprechend steigen halt die Umsätze und auch Gewinne damit. Und ja, wie gesagt,
ja.
Das sind halt so Unternehmen, gerade so AdBuy, also AdBee und Engine, ne, die sind so, sind bei mir sehr gut im Depot vertreten und diese Pharma- und Rüstungsindustrie zusammen bilden auch, also Rüstungsindustrie zukünftig wird auch ein guter Bestandteil meines langfristigen Depots bilden und natürlich auch meine Altersvorsorge. Ne?
Ja, klar, ich meine, das sind nicht nur dividendenstarke ist nicht nur eine dividendenstarke Industrie, ist halt auch eine sehr wachstumsstarke Industrie. Du hast ja die Bullenthese schon perfekt beschrieben dafür, ne? Von daher ist das gar nicht so dumm. Ich habe mir die drei jetzt mal aufgeschrieben, Novo Nordisk habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich muss dir ehrlich gestehen, Pharmaindustrie bin ich gar nicht bewandert. Kenne ich mich gar nicht aus. Eigentlich sehr dumm von mir, weil eine enorm wichtige Industrie. Auch am Kapital, also nicht nur am Kapitalmarkt, aber auch allgemein eine enorm wichtige Industrie. Ich werde mich da privat, glaube ich, auch reinlesen.
Ja, wie gesagt, das sind so zwei auch relativ defensive. Also wenn man jetzt nicht so die kleinste Pharma-Klitsche, die von einem Medikament abhängig ist, ne? Also wie gesagt, so AdBuy, Engine, Novo Nordisk, die sind da wirklich sehr breit aufgestellt, auch hier Roche oder Pfizer und sowas, ne? Das sind ja jetzt keine Unternehmen, die jetzt irgendwie unbedingt das nächste Medikament durch diese Phasen, die Testphasen bekommen müssen, wenn die Zulassung haben müssen, um weiterhin zu überleben, ne? Ja, das sind ja wirklich so sehr breit aufgestellte Unternehmen. Und wenn da so ein kleines Unternehmen kommt mit einem sehr guten Medikament, ne, dann werden die teilweise auch aufgekauft.
Okay, Okay. Das heißt, das sind schon große Schlachtschiffe, die hier irgendwie kämpfen und nicht irgendwie so eine kleine Bumsbude.
Ja, ja, genau.
Immer da.
Und wie gesagt, die sind halt auch für die Fonds halt interessant, ne?
Interessant. Aber für die Großen, die man jetzt so kennt, du hast ja Pfizer gerade schon angesprochen, bist du kein Fan davon oder eher zu viel Aufmerksamkeit? Liegt auf denen vielleicht zu viel Aufmerksamkeit?
Meinst du so im negativen Bereich? Ist das so,
ja, Pfizer? Genau.
Ja, also das, ja. Die hatten halt mit, Pfizer hatten, glaube ich, mit BioNTech diese Impfstoffe hergestellt, ne?
Genau.
Ja, damit ist es natürlich schwierig, da weiß man natürlich noch nicht, ob es später mal Klagen gibt mit dieser Covid-19. Ne? Also das weiß man halt nicht, ob da noch sich jemand mal dazu durchringt, das dann halt auch als Impfschaden oder gewisse Krankheiten als Impfschäden da.
Ja.
Und da muss man halt gucken, da könnte eventuell ein paar Klagen kommen. Und man hat ja das ich weiß gar nicht, wie viele Impfstoffe da verabreicht wurden. Das waren ja wahrscheinlich hunderte Millionen Impfstoffe.
Mindestens drei, von denen ich weiß, nein, Spaß.
Wie gesagt, ohne das zu kritisieren, ne? Aber da muss man vielleicht mal so ein Blick drauf haben, ne? Dass das gerade aus BioNTech und Pfizer vielleicht da vielleicht mal angreifbar werden soll. Ob das jetzt zu Recht ist oder nicht, ist dahingestellt. Ne?
Das ist dahingestellt, das müssen irgendwelche Anwälte entscheiden am Ende des Tages oder irgendwie so. Aber generell ist es erstmal aus einer finanziellen Sicht ein Risiko, ein finanzielles Risiko, klar, absolut. Ich finde es nur lustig, weil die Adresse ist halt in Mainz, an der Goldgrube 12.
Ja, habe ich gelesen.
Das finde ich sehr lustig. Du siehst, du hast die Fakten, du hast die Sachen recherchiert. Ich finde einfach den Straßennamen lustig. Ja, wir harmonieren eigentlich perfekt.
Genau. Normalerweise sind das nochmal der Straßenname allein schon, weiß ich, so immaterielles Vermögen von 100 von 1 Milliarde vielleicht.
Sehr gut. El, wollen wir weiter zum nächsten Thema? Wollen wir noch ein bisschen sprechen über ein anderes Thema oder willst du noch Pharmaindustrie was sagen?
Pharmaindustrie, vielleicht ein kleiner, also in Anführungsstrichen Geheimtipp Bayern, ne? Da habe ich ja schon gesagt, ja. Bayer ist eigentlich für mich ein gutes Unternehmen. Machen also im Medikamentenbereich natürlich extrem weit vertreten, kennt jeder. Ich glaube, jeder hat so eine Packung von Bayer zu Hause, wo Medikamente drin sind. Ne? Aber da ist ja dieses Thema schon mit diesen Klagen. Die muss sich dem halt auch regelmäßig stellen. Ne? Das ist so halt dieses Bären-Szenario bei diesen Pharma-Händen. Ne? Um mal beide Seiten.
Ja. Ja. Okay, interessant. Genau. Ja, klar. Ich meine, du hast recht. Ich meine, bei Pharma ist es, glaube ich, auch so ein bisschen wie Rüstung früher. Je weniger man davon, glaube ich, in der Öffentlichkeit den Namen kennt, desto besser ist es vielleicht im Umkehrschluss für den Börsenerfolg. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Also, wie gesagt,
wenn es in aller Munde ist. Ja, genau, ja. Genau so. Genau das meine ich im Endeffekt. Also deswegen vielleicht ganz cool, dass du hier da ein paar, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Geheimtipps, auch wenn das halt große Pharma-Konglomerate sind natürlich, aber trotzdem ein paar Geheimtipps, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat, weil die meisten Leute denken, okay, klar, Pharma ist interessant, ist lukrativ, ich mache mir einen Sparplan auf Pfizer oder irgendwie solche Geschichten oder auf Bayer oder irgendwie sowas, wie auch immer. Und jetzt haben wir auch mal andere da. Von daher ist das, glaube ich, ganz hilfreich. Ja, vielen Dank dir dafür. Wollen wir noch, wir machen noch weiter, oder hast du noch Bock?
Ja, auf jeden Fall, ich habe Zeit eingeplant.
Sehr gut, das freut mich. Und mit dem Hund brauche ich eh nicht mehr rausgehen, weil es bei uns hier gerade gewittert, von daher habe ich den ganzen Abend sogar für dich Zeit. Er hasst Gewitter, das ist der absolute Wahnsinn, wie ein Hund so schreckhaft sein kann. Aber es soll hier nicht um Monstellas Hund gehen, nein, wir haben El da und El will uns etwas erzählen über Unternehmen, die interessant sind, um sie langfristig zu shorten. Das ist sehr, sehr gewagte These. Habe ich das so richtig verstanden? Willst du darüber reden?
Das ist eine gewagte These. Ich hatte das letzte Mal schon angesprochen, das Thema so Unternehmen, die so im Bereich erneuerbare Energien unterwegs sind. So, ja. Da habe ich ja letztes Mal schon über Nordex gesprochen, dass ich die ab und zu immer mal shorte. Ne? Also so K.O.-Scheine kauft über mein Trade Republic Depot, ne? Die dann halt wirklich so nur zweifach gehebelt sind.
Ne? Okay.
Nicht, dass einfach mal so wie jetzt vor kurzem Nordex einen Auftrag bekommt, der Kurs steigt an um 5%, vielleicht auch teilweise um 10% und dann wirst du halt ausgenockt, wenn dein Hebel zu. Man kann natürlich auch, wenn man dementsprechend groß ist, kann man natürlich auch mehr verkaufen. Ne? Wenn man das.
Ja.
Ja, wenn man sich mal so die Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien anschaut, dann sieht man, dass da die Profitabilität doch sehr gering ist, teilweise gar nicht vorhanden. Bei Nordex ist es jetzt zum Beispiel so, dass Nordex damals vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren oder vielleicht sogar 4 Jahren, vor ein paar Jahren einen riesen Fehler gemacht hat. Man hat die Entwicklungssparte gekauft. Und gerade bei diesen Unternehmen, die halt so wachsen und zum Bereich erneuerbare Energien unterwegs sind, da die Entwicklungssparte zu verkaufen, wo halt das spätere Wachstum und auch der spätere Gewinn vielleicht resultiert, halte ich persönlich für einen Fehler. Und nun ist es so, dass Nordex ja halt hier in Deutschland Werk hatte. Das war natürlich hochgradig defizitär. Also hat überhaupt keinen Gewinn abgeworfen, den Strich nachher, also das ganze Unternehmen nicht. Und dann hat halt die Regierung in NV halt Nordex so das öfter mal Geld zugeschustert. So, nun gibt es natürlich einen guten Leitspruch, man wirft schlechtem Geld kein Gutes hinterher. Das hat die Regierung hier leider gemacht. Ne? So, und was ist passiert? Zeit später, man macht dieses eine Werk hier zu und baut dieses in Indien wieder auf. Mit dem Opium natürlich, ne, dass dort die Arbeiter wesentlich günstiger sind, weil auch die Arbeitsschutzvoraussetzungen ne, sehr low oder sehr weit unten angelegt sind. Ne. Da gibt es eigentlich quasi keinen Arbeitsschutz, wenn da jemand stirbt, dann wird er ausgetauscht und fertig, spricht keiner drüber. Hört sich makaber an, ist aber so. Und daraus verspricht man sich dann natürlich wesentlich weniger Kosten. Und dann im Endeffekt irgendwann hoffentlich mal einen Gewinn bei der Firma. Nun ist es aber so, dass vielleicht dass es sogar bei dem Standort in Deutschland so war, dass in der Produktion Leute gearbeitet haben, die halt teilweise überhaupt nicht ausgebildet wurden. Das waren dann auch so Leute, die halt nicht aus Deutschland kamen, so teilweise aus dem amerikanischen Raum, südeuropäischen Raum. Und dass dieses Ausbildungssystem, was in Deutschland eigentlich noch weltweit führend ist, würde ich fast mal behaupten, noch überhaupt nicht vorhanden halt. Ja, und da ist es so, dass die Qualität dieser Bauteile schon relativ schwierig war. Ne? Also, dass du die auch ausliefern kannst. Die Kunden, denke ich mal, würden lieber Bauteile bestellen aus Deutschland als aus Indien, ne? Weil sie halt wissen, die Bauteile sind halt, werden halt in Deutschland wesentlich zu einer entsprechenden Qualität noch hergestellt, die eigentlich hier in Deutschland schon nicht so, sehr, nicht so gut war. Und in Indien wird es, denke ich mal, wahrscheinlich noch etwas schlimmer. Somit würde ich mein Case, dieser fallenden Kurse, ne, einfach so, dass ich das so nach und nach, ja, dass Nordex halt aufgrund dieser schlechten Qualität die Aufträge hat. Jetzt haben sie natürlich wieder ein paar Aufträge bekommen. Und selbst wenn sie weiterhin Aufträge bekommen, aber trotzdem die Profitabilität nicht herstellen, wird es halt irgendwann wieder so hinauslaufen, dass man eine KE, also eine Kapitalerhöhung nach der anderen machen muss, was irgendwann mal so weit führt, dass ich glaube, der Mutterkonzern sitzt in Spanien oder Portugal. Ne? Dass die zeichnen auch hauptsächlich immer diese Kapitalerhöhung, dass die irgendwann so verwässert werden, die Aktien jetzt, dass das Mutterunternehmen das einfach bündelt. Und alle anderen, die jetzt mehr schauen halt in die Okay. Also immer wenn bei Nordex der Kurs hochläuft, gehe ich meistens short. Also wenn der Kurs
Immer aktiv tatsächlich, also verfolgst du das immer aktiv und wenn du siehst, okay, das ist jetzt mal 3% oder 5% oder hast du eine Schwelle und sagst, okay, die gehen jetzt gerade hoch, das macht keinen Sinn für mich, ich ziehe mir kurze Hosen an.
Genau, und zwar ist es halt so, dass Nordex halt immer mal wieder so einen Auftragseingang veröffentlicht, so wie letzte Zeit auch. Aber wenn ich mal so sehe, dass der Kurs dann so einfach mal um 5, 6, teilweise auch 10% anzieht, das schwächt sich wieder ab. Wenn erstmal, wenn dieses Momentum nach dem Kurs nach oben sich abschwächt, ne, dann kann man halt short gehen. Ne, dann kann man halt auch auf fallende Kurse setzen. Ne? Das ist, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, so nach und nach dieses Unternehmen im Blick hat, das mache ich jetzt schon seit 2 Jahren circa ungefähr. Da hat man das ein bisschen gespürt.
Okay.
Wie gesagt, halt Nordex sind halt auch viele deutsche Anleger mit bei, die halt leider so nicht auf die fundamentalen Zahlen schauen. Weil ich mal so sehe, KGV von Minusbereich, also Verluste.
Okay.
Denke ich mal, wird es halt darauf hinauslaufen, dass Nordex immer so verwässert wird, dass ein jetziger Aktionär davon hat.
Verstehe.
Und da so kann man sich halt auch ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien nach anderen raussuchen und sich da die Schwächsten rauspicken. So, der Weltmarktführer ist, glaube ich, Vestas Wind. Ne? Und selbst die sind jetzt nicht so extrem profitabel, wie sie eigentlich als Weltmarktführer sein müssen.
Vestas Wind heißt.
Ich glaube, das müsste Unternehmen aus Dänemark sein.
Ich habe es hier gefunden jetzt. Ja, Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz im dänischen
Aarhus.
Genau. Ey, das ist der absolute Wahnsinn, was du hier für Unternehmen raushaust. Noch nie gehört, aber die Thesen dazu sind recht interessant. Ich nehme das, glaube ich, direkt, ihr Unternehmen einfach direkt in die Agenda mit auf, weil dann findet man das relativ cool. Vestas Wind, okay. Die würdest du auch langfristig shorten, verstehe ich das richtig?
Würde ich eher nicht so sehen, weil Vestas Wind halt, wie gesagt, ich glaube, die sind sogar Marktführer. Und den Marktführer würde ich eher nicht langfristig shorten, sondern eher die Unternehmen, die halt wesentlich weiter hinten anstehen. Also nicht weniger stark.
Interessant.
Der Marktführer oder so kann jetzt natürlich auch so ein bisschen mit den Preisen umherspielen, sodass Unternehmen, die da noch unterwegs sind, zum Beispiel Nordex oder so, ne, damit nicht mithalten können. Ne, einfach so.
Du hast Nordex wirklich, merke ich gerade.
Nee, also ich hasse die nicht, sondern das ist einfach nur unemotional. Ne?
Unemotional, ja, okay.
Unemotional. Ich schaue mir das Unternehmen an, sehe halt, wie unprofitabel die sind. Ab und zu sind sie mal ein bisschen profitabel, mal das eine oder andere Quartal. Wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, ne? Und wie gesagt, kein Hass gegen Nordex oder so, überhaupt nicht, ne? Aber wie gesagt, ist halt ein Thema, der nicht so gut aufgestellt ist, was die Profitabilität.
Ja. sowas muss auch an der Börse auch bestraft werden dann. Ne? Es ist ein effizienter Markt und wenn jemand da nicht performant ist, deswegen dieser ganze ich sag Hass natürlich sehr überspitzt natürlich hier auch, ne? Aber dieser ganze immer, wenn jemand ein Shortseller ist oder wenn jemand ein Bear oder so weiter und dann kriegt er immer ein bisschen Hass dafür ab. Aber im Endeffekt ist das ja auch nur eine Bereinigung von einfach Akteuren in diesem Markt, die halt einfach nicht so performant sind. Und die müssen eben auch abgestraft werden, damit sie hoffentlich dann auch besser werden und halt auch oder auch ja besser. Bessere Sachen, das, was sie machen wollen, besser machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es ausdrückt, aber du weißt, was ich meine. Ne?
Es ist ja so, Leerverkäufer mögen viele nicht. Ich mag manchmal auch nicht. Es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt so als kleiner Anleger da, ne, der sich mit seinen...
Ja, das sowieso.
Man greift ja nicht in den Markt ein, weil wenn du jetzt so einen Zweifachgeber, einen K.O.-Schein auf fallende Kurse hast, dann greifst du ja nicht in den Markt, nicht in den Kurs mit ein. Aber wenn du natürlich ein Leerverkäufer bist, der kurzfristig für ein Überangebot an Aktien am Markt sorgt, ne, der greift und dann einen Stop-Loss auslöst, die lösen wieder andere Stop-Loss aus und so weiter, ne, die greifen ja aktiv im Markt ein. Und wenn das dennoch nur so Falschmeldungen generiert oder halben Falschmeldungen, ne, ich glaube hier der Leerverkäufer oder Hedgefonds Muddy Waters, also schmutziges Wasser heißen die, glaube ich.
Kenne ich sogar, ja.
Das ist so, die eröffnen einfach mal so Short-Positionen und jeder weiß, okay, wenn die Short sind, ne, da gehen wir jetzt raus. Also das ist dann schon mehr so so Abschreckung von kleinen Anlegern.
Klar. Gut, aber die, ich meine, die hören ja auch unseren Podcast und hören das
jetzt. Ich hoffe, die lassen das jetzt zahlen hier. Ne?
Und die denken nicht dann, oh, Nordex, L hat da eine kleine Bärenthese aufgestellt. Gucken wir uns doch mal genauer an, vielleicht. Oder vielleicht ist es sogar schon drin.
Ja, das kann ich nicht. Aber Nordex nicht übertrieben short gehen, ne? Sondern es kann immer mal sein, dass Nordex einen Auftrag bekommt. Ne? Aber wie gesagt, dann knallt der Kurs kurz hoch. Ne? Wenn man da zehnfach short ist, dann, oder zehnfach gehebelt short ist, dann wird sein eigener K.O.-Schein ausgenockt, man hat nichts davon und danach fällt der Kurs wieder. Ne? Dann lieber dieses Momentum abfahren.
Ja. Wie sagt man so schön, der Markt ist länger irrational, als du solvent genau so bist. Genau so. Ich glaube, das ist ein guter Spruch am Ende, um aufzuhören. Hast du noch irgendwelche... Ich hab ein bisschen Schiss, wenn der Podcast rauskommt, weil wir sprechen über Rüstungsindustrie, wir sprechen über Pharma, wir sprechen über langfristige Shorten. Ich glaube, das Einzige, wo wir Lob bekommen, ist vielleicht am Anfang, weil wir über Six gesprochen haben.
Nee, ich sehe das ja immer aus so einer rationalen Ebene. Ne? Da sieht man, das funktioniert, also das Unternehmen profitabel, will in Zukunft profitabel sein, zahlt die Dividenden und so weiter. Das mal rein weg vom Internet, das rein Wertungs-, also weg vom moralischen, oder das ist richtig, das moralisch nicht richtig. Ja, also ich würde mich jetzt niemals dazu äußern, ob sowas das moralisch jetzt 100% richtig ist und nicht genau wie Pharmaindustrie auch. Ob Militär, Rüstungsindustrie oder Pharma.
Ja. Würde ich mir auch nicht anmaßen, absolut. Ja. Okay. El, waren das die letzten Worte oder hast du noch was du beisteuern möchtest? Zum Abschluss, du hast das Wort.
Vielen Dank für die Einladung für die zweite Folge. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht hört man sich mal wieder.
Sehr cool, auf jeden Fall. Sagt Bescheid, wenn ihr noch Fragen an den guten L habt, lasst es in den Kommentaren wissen. Ansonsten vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr bis zum Schluss mitgehört habt. Ich glaube, es war ein sehr, sehr spannender Podcast. Wir haben viele coole Themen besprochen. Lasst uns gerne ein Abo da auf Spotify oder auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcast. Wir freuen uns wirklich sehr, sehr darüber, wenn wir das immer lesen oder sehen. Und ansonsten, ihr wisst, in ewiger Liebe, euer Monschella. Danke fürs Zuhören.